Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu diesem Morgenvortrag über das Thema: Ist die Evolutionslehre kompatibel mit Naturwissenschaft? Ein paar einführende Bemerkungen zum Thema. Wenn wir, wie im Titel angedeutet, von Naturwissenschaften sprechen, dann meinen wir eben diese Wissenschaften, die auf empirischen, das heißt auf experimentell belegten Fakten beruhen. Bei diesen Daten und Fakten, die man in den Naturwissenschaften behandelt, da geht es um Daten und Fakten, die man aufgrund von Experimenten beliebig oft wiederholen kann und überprüfen kann. Das ist eben der Gegensatz zu anderen Wissenschaften. Naturwissenschaften, dazu gehört eben die beobachtbare Biologie, dann die Physik, Astronomie, die Chemie und so weiter. Da ermittelt man eben Daten aufgrund von Experimenten. Und nicht nur in einem Experiment, sondern dasselbe Experiment wird immer wieder neu gemacht und wiederholt, und man sieht, da und da kommt man jedes Mal auf das gleiche Ergebnis. Nur solche Daten werden hier akzeptiert. Darum hat man im Deutschen eben auch den Ausdruck aufgebracht, exakte Wissenschaften. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften, wo man eben nicht empirisch die Daten nicht empirisch belegen kann. Und im Englischen, da hat sich so im Umgangssprachlichen eingebürgert der Begriff von Hard Science im Kontrast zu Soft Science. Also Hard Sciences, das sind eben Naturwissenschaften, wo es um harte, empirisch ermittelte Fakten geht, im Gegensatz, sagen wir, zu Soziologie, Psychologie und so weiter, wo sehr viel subjektives Denken, Empfinden mit hineinkommt und oft gar nicht mehr von den harten Fakten so einfach getrennt wird. Also das zur Definition. Worum geht es? Um die Frage, ob die Evolutionslehre wirklich zu den Naturwissenschaften gehört oder nicht. Ob es eine naturwissenschaftliche Tatsache ist oder nicht. An dieser Stelle ist es vielleicht auch interessant, darüber nachzudenken, woher kommt eigentlich der Versuch, die Dinge ganz strikt empirisch zu ermitteln. Wo ist das aufgekommen? Woher kommen eigentlich die Naturwissenschaften in diesem strikten Sinn als Hard Sciences? Da müssen wir weit zurückgehen in der Geschichte. Und zwar bis in das von vielen sogenannte finstere Mittelalter. Denn dort wurde das aufgebracht. Man soll nicht einfach Dinge übernehmen von Philosophen, die das am Schreibtisch ermittelt haben, was sie denken und glauben, sondern man soll die Dinge im Experiment überprüfen. Und da gehen wir also in den Mittelbereich des Mittelalters. Und da ist zu erwähnen Robert Grousted. Ja, man spricht das so aus. Also man schreibt große Teste, aber das ist Robert Grousted. Er lebte 1170 bis 1253. War ein Theologe und Forscher. Und ihn kann man bezeichnen als Vater der experimentellen Methode. Er hat gesagt, wir müssen die Dinge im Experiment beobachten und so harte Fakten ermitteln. Und sein Schüler, auch er, gehört eben in diese Anfangszeit der empirischen Methode, Roger Bacon. Er lebte 1214 bis 1294, war Mathematiker, Physiker, aber auch Franziskanermönch. Und auch er betonte, alle Dinge müssen durch die Erfahrung, das heißt durchs Experiment, verifiziert, als wahr ermittelt werden. Und das bedeutete in der Konsequenz eine enorme Befreiung von Platon und Aristoteles. Nicht wahr? Wenn Sie Philosophiegeschichte studieren und das im Zusammenhang mit den vergangenen 2000 Jahren, dann werden Sie sehen, dass eigentlich die ersten 1000 Jahre waren wesentlich geprägt durch die Philosophie von Platon. Und es kam so, das frühe Christentum basierte den Glauben allein auf der Bibel, allein auf der Heiligen Schrift. Aber insbesondere ab dem 2. Jahrhundert kam die griechische Philosophie immer mehr in die Kirche hinein. Man kann von einer hellenistischen, griechischen Überfremdung des Christentums sprechen. Und das wurde so bedeutsam, dass schließlich sogar Bibelstudium, Theologie, nur noch betrieben wurde im Korsett der Philosophie von Platon. Man hat alles versucht, so auszudrücken, wie das Platon ausgedrückt hatte. Und so war das Christentum in der Zwangsjacke, also das Christentum im Allgemeinen, ich sage nicht, dass jeder Einzelne so war, aber das Christentum im Allgemeinen war in der Zwangsjacke von Platon. Aber dann im Mittelalter wurde Aristoteles wieder neu entdeckt. Und das übrigens im Zusammenhang mit den Kreuzzügen. Die Kreuzzüge, die ja dazu dienen sollten, die christlichen Exklaven im Nahen Osten, die durch die muslimische Welt vernichtet werden sollten, zu unterstützen und zu schützen und zurückzuerobern. Und durch diesen Kontakt mit der islamischen Welt, und das ist nun die Überraschung, in der Aristoteles überliefert wurde, die haben Aristoteles aufgenommen noch in der Frühzeit der Geschichte und nicht wahr? Am Ende des Römischen Reiches, am Ende der Antike, wurden die Schriften von Aristoteles weitgehend verloren in Europa. Und die islamische Welt hat die aber übersetzt und aufgenommen. Und durch die Kreuzzüge kam man wieder zu diesen arabischen Übersetzungen von Aristoteles und hat das wieder nach Europa gebracht und aufleben lassen. Und das war so für viele fantastische Entdeckung, dass die Christenheit dann in die Zwangsjacke von Aristoteles kam. Für die folgenden Jahrhunderte. Also Sie können sagen, im Prinzip ist Philosophiegeschichte in Europa in den ersten 1000 Jahren Fußnoten zu Plato und in den nächsten 2000 Jahren Fußnoten zu Aristoteles. Ja, und da ging es hauptsächlich eben darum in diesen Philosophien, man wollte die Realität, die Wirklichkeit ermitteln durch theoretisches Denken am Schreibtisch. Nicht das Experiment stand da im Mittelpunkt, sondern das theoretische, abstrakte Denken. Und Robert Grousted und Roger Bacon, die begannen dieses Korsett zu durchbrechen. Und sagen, nein, wir sollen nicht so arbeiten, sondern wir sollen im Experiment die Dinge ermitteln. Und so war das eben eine Befreiung von Platon und Aristoteles. Und das brachte einen enormen Aufschwung der Naturwissenschaft in der Zeit der Renaissance. Und zwar damals zuerst in den Bereichen Astronomie, Physik und dann ging das weiter auf andere Gebiete. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Die empirische Wissenschaft gründet sich im Christentum. Und zwar im Zusammenhang mit der Befreiung von der griechischen Philosophie. Nun, eben nochmals unsere Frage, gibt es Konflikte zwischen empirischen Fakten, also empirisch bedeutet nochmals Fakten, die durchs Experiment ermittelt werden, und der Evolutionslehre? Nun,
Gehen wir auf die Internetseite von scientificamerican.com. Das ist ja eine der bekanntesten Wissenschaftszeitschriften. Es gibt eine deutsche Entsprechung, das ist Spektrum der Wissenschaft. Und da finden Sie einen Artikel von John Rennie und Steve Mirsky aus dem Jahr 2006. Die genaue Adresse finden Sie hier. Und bedenken Sie, John Rennie war jahrelang der Hauptredaktor von Scientific American. Und da finden Sie folgende Statements, folgende Überlegungen. The scientific method involves rigorously observing and experimenting on the material world. It accepts as evidence only what can be measured and or otherwise empirically validated. A requirement called methodological naturalism. That requirement prevents scientific theories from becoming untestable and overcomplicated. Also, auf Deutsch ungefähr Folgendes. Die wissenschaftliche Methode beinhaltet konsequentes Beobachten und Experimentieren im Bereich der materiellen Welt. Als Tatsache wird nur das anerkannt, was gemessen oder auf andere Weise empirisch ermittelt werden kann. Das nennt man methodischen Naturalismus. Naturalismus bedeutet, man geht einfach aus von der Natur als Tatsache. Von der Natur und der Materie und man spricht nicht über Gott im Zusammenhang mit Wissenschaft. Denn das wäre ja übernatürlich. Aber man bleibt im Bereich des rein Natürlichen. Das nennt man methodischen Naturalismus. Diese Anforderung bewahrt wissenschaftliche Theorien davor, unüberprüfbar und unnötig kompliziert zu sein. Nun, das wird hier gesagt im Zusammenhang mit der Evolutionslehre. Nun, wenn wir über Evolutionslehre sprechen, müssen wir auch definieren, was man meint. Ich habe nämlich schon erlebt, dass ich grobe Missverständnisse erlebt habe. Ich habe über Evolution gesprochen, über die Entstehung des Lebens, und da sagt einer, schauen Sie mal, das ist gar nicht Evolution. Evolution beschäftigt sich nicht mit der Entstehung des Lebens, sondern allein mit der Entwicklung der Lebewesen. Also vom Einzeller bis zum Menschen. Ja, aber dann muss er sagen, ich benutze den Begriff Evolution nur für die Entwicklung des Lebens. Aber viele andere Naturwissenschaftler, die sprechen sehr wohl von Evolution im weitesten Sinn. Und zwar können wir dann insofern im weitesten Sinn drei Phasen unterscheiden. Erstens, die kosmische Evolution. Das behandelt das Thema vom Urknall bis zur Entstehung des Planeten Erde. Und dann zweitens, die chemische Evolution. Da geht es um den Weg, die Erde existiert schon, aber dann um den Weg von der toten Materie bis zur Entstehung des Lebens. Und dann eben die biologische Evolution. Ich war dieser Kontrahent, meinte mit Evolution eben nur die biologische Evolution. Und da geht es um den Weg oder den angeblichen Weg vom Einzeller bis zum Menschen. Also, nochmals, die kosmische Evolution bedeutet also die Entwicklung vom Urknall, der im Allgemeinen auf etwa 13,7 Milliarden Jahre vor unserer Zeit angesetzt wird, bis dann die Erde vor etwa 4,7 Milliarden Jahren entstanden sei. Und dann käme eben die chemische Evolution, das wird angesetzt vor etwa 3 Milliarden Jahren, da sei aus toter Materie die erste Zelle entstanden und habe sich dann immer weiterentwickelt. Aber diese Weiterentwicklung, das gehört dann schon zum Bereich 3, die biologische Evolution vom Einzeller bis zum Menschen. Und man könnte auch sagen, von der Amöbe bis zu Goethe. Ja. Oder vor kurzem hatte ich über dieses Thema gesprochen in Montreal, in der Innenstadt. Und da habe ich gesagt, das ist der Weg von Amoeba to Obama. Ja. Ja, das wäre also der dritte Bereich. Nun kommt noch etwas, wir sind immer noch in der Einleitung, nicht wahr? Dazu, diese Thematik ist nicht nur wichtig naturwissenschaftlich, oder wissenschaftlich im weitesten Sinn, sondern sie ist auch wichtig im Zusammenhang mit Politik. Ja, und zwar ist es so, heute gibt es einen politischen Kampf gegen die Schöpfungslehre. Nicht wahr? Sie wissen, die Bibel beginnt mit dem Schöpfungsbericht. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und da gibt es heute einen politischen Kampf gegen die Schöpfungslehre. Und ich empfehle Ihnen, suchen Sie auf dem Internet, hier ist die komplizierte Adresse angegeben, aber Sie kommen einfacher dazu. Suchen Sie nach der Resolution 1580 des Europarates, die verabschiedet worden ist im Herbst 2007. Und in dieser sehr ausführlichen Resolution wird allen Mitgliedstaaten des Europäischen Rates, das umfasst ja viel mehr Staaten als nur die EU, die Europäische Union, da sind gegen 50 Staaten sind da vertreten, auch die Schweiz, und da wird in dieser Resolution allen Mitgliedstaaten wirklich in ernsthafter Weise nahegelegt, die Schöpfungslehre als wissenschaftliche Alternative, die muss man bekämpfen. Man darf nicht zulassen, dass in Schulen oder gerade in Privatschulen neben der Evolutionslehre die Schöpfungslehre als eine wissenschaftliche Alternative, die man oft Kreationismus nennt, ich liebe den Ausdruck nicht besonders, aber das kommt von Kreation, Schöpfung, ja. Also, das darf man ja nicht zulassen. Es wird weiter betont, natürlich sind wir ganz pro Religionsfreiheit eingestellt. Darum, im Religionsunterricht darf man in den Schulen sehr wohl über die Schöpfung sprechen. Das steht ja nicht in der Resolution, aber das bedeutet natürlich augenzwinkernd, liebe Schüler, aber ihr wisst ja, das stimmt alles nicht. Hat mit der Realität nichts zu tun. Und wir hatten euch ja schon in Biologie erklärt, eine Tatsache ist nur die Evolution. Und zwar eine naturwissenschaftliche Tatsache. Ja, aber in dieser Resolution wird weiter gesagt, das darf also auf keinen Fall zugelassen werden. Und es wird sogar betont, das könnte die Menschenrechte bedrohen. Das könnte gefährlich sein für die Menschenrechte. Und da reagieren natürlich viele Leute sowieso sensibel, sobald die Menschenrechte in Frage gestellt werden. Ja, und Sie können diese Resolution runterladen, aber auch noch zusätzlich die ganze Diskussion, die geführt wurde, bevor die Resolution verabschiedet wurde, die finden Sie auch. All die Überlegungen, die da eingebracht werden, das ist, ich sage Ihnen, höchst aufschlussreich. Und zwar wird hier deutlich, es darf keine freie Wissenschaft geben auf diesem Gebiet. Sondern was man hier findet, ist wirklich Dogmatismus. Die Evolutionslehre und nur die Evolutionslehre und nur die Evolutionslehre ist eine wissenschaftliche Tatsache. Aber wenn wir schon bei der Gefährdung der Menschenrechte sind in Verbindung mit der Schöpfungslehre, dann darf man sich natürlich auch Gedanken machen, wie ist das mit der Evolutionslehre? Könnte die Menschenrechte gefährden? Ja, und dann muss man natürlich sagen, was ist geschehen im Dritten Reich mit Hitlers Ideologie? Da spielte ja gerade die Evolutionslehre eine ganz wesentliche Rolle, um eben den Kampf gegen niedere Rassen zu führen. Nun, da ist natürlich jeder Evolutionist sehr empört, wenn man sowas aufbringt. Und er sagt, ja, das war Hitler. Aber Hitler hat die Evolutionslehre überhaupt nicht verstanden. Und Darwin hätte nie irgend sowas gesagt in dieser Richtung. Wirklich? Ja, schauen Sie. Hier ein Zitat von Charles Darwin aus einem seiner Briefe. Und das können Sie nachlesen in Francis Darwin, er hat die Briefe von Charles Darwin gesammelt und herausgegeben in ein Buch mit dem Titel The Life and Letters of Charles Darwin. Was ich jetzt zitiere, stammt aus Band 1, Seite 316, herausgegeben im Jahr 1887. Darwin sagt, denken Sie daran, wie groß noch vor wenigen Jahrhunderten die Gefahr für die europäischen Völker war, von den Türken überrannt zu werden. Und wie lächerlich eine derartige Vorstellung heute ist. Also ich sage nicht 2015, ich sage 1887, ja? Das ist das Zitat. Und jetzt geht er weiter. Die zivilisierteren, sogenannten kaukasischen Rassen, das sind die richtigen Europäer, ja, haben die Türken im Kampf ums Dasein völlig überwunden. Stellen wir uns die nahe Zukunft vor. Eine endlose Zahl niederer Rassen wird überall auf der Welt durch die höher zivilisierten Rassen vernichtet worden sein. Und das war vor dem Ersten Weltkrieg, ein paar Jahre vorher. Und es ist ja auch bekannt, dass die militärische Führung damals ganz stark von der Evolutionslehre geprägt war in Mitteleuropa. Und eben danach kam der Zweite Weltkrieg. Also zu sagen, Darwin hätte mit diesen Gedanken überhaupt nichts zu tun, das ist einfach nicht wahr. Das können wir hier so belegen. Und jetzt die Frage, gefährden solche Gedanken die Menschenrechte oder nicht? Das können Sie selber beantworten. Ja, das war die Einleitung. Jetzt wollen wir in drei Abschnitten uns beschäftigen mit der Frage, erstens, ist der Urknall empirische Wissenschaft? Ist die Urknalllehre eine Lehre, die zur empirischen Wissenschaft gehört? Zweitens, da geht es um die Entstehung des Lebens. Und drittens, da beschäftigen wir uns mit dem Weg eben vom Einzeller zum Menschen. Immer mit der Frage, ist das exakte Naturwissenschaft? Ist das Hard Science? Ist das Naturwissenschaft? Nun, in der Naturwissenschaft spielen die thermodynamischen Hauptsätze eine ganz grundlegende Rolle. Wenn Sie Naturwissenschaften studieren, da werden Sie in den ersten Semestern, jetzt hätte ich fast gesagt, geplagt werden, aber das ist einfach nötig, ohne geht das nicht, werden Sie wirklich bearbeitet werden mit den thermodynamischen Hauptsätzen, wie Sie die in- und auswendig können. Das ist die Basis. Und zwar ist es so, diese thermodynamischen Hauptsätze, die sind als empirische Tatsachen zu bezeichnen. Die kann man im Experiment beliebig oft, auch heute den ganzen Tag und gestern den ganzen Tag und eben beliebig oft nachtesten und sie haben immer gestimmt. Und dazu gehört eben gerade der erste Satz der Thermodynamik, das ist der Satz der Energieerhaltung. Und dieser Satz sagt, es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Es gibt nur die Energie, die es gibt. Ja? Ich habe hier so symbolisch eine Batterie in Vergleich gesetzt zum ganzen Weltall. Eine Batterie beinhaltet eine bestimmte Menge an Energie. Wahr? Und die kann man für Arbeit einsetzen. Zum Beispiel, um Blitze zu erzeugen, durch Fotografie oder irgendetwas in Betrieb zu setzen, eine kleine Maschine. Ja, eine bestimmte Menge Energie ist in den Batterien vorhanden. Und wenn wir das gesamte Weltall nehmen, so beinhaltet das ganze Weltall eine bestimmte Menge an Energie. Und nun, der erste Satz der Thermodynamik sagt, die Menge der Energie im gesamten Weltall, die bleibt immer genau gleich. Die Energie kann auch nicht vernichtet werden. Sie kann nur umgewandelt werden. Aber das würde uns dann schon zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz führen. Der soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Obwohl der auch sehr interessant ist im Zusammenhang mit unserem Thema. Aber wir müssen ja eine Auswahl treffen, um in der gegebenen Zeit zum Ziel zu kommen. Also, der erste Satz der Thermodynamik sagt, die Menge der Energie, bleibt immer dieselbe. Und nun, es ist nie zu beobachten, dass plötzlich aus dem Nichts neue Energie entsteht. Ja, das wäre ja toll, dann hätten wir ein Perpetuum mobile. Das Perpetuum mobile ist das, was, es gibt immer noch Leute, die das heute wünschen, was viele in der Vergangenheit gewünscht haben, eine Maschine zu bauen, da benutzt man eine bestimmte Menge von Energie und die läuft ewig mit dieser Energie. Und zwar, indem man die gleiche Energie immer wieder neu verwendet. So ist die Maschine, aber es geht nicht. Es geht nicht. Und wenn jetzt natürlich plötzlich aus dem Nichts wieder Energie entstehen würde, ja, dann könnte eine Maschine so ewig laufen. Aber das geht nicht. Ganz banal gesagt kann man sagen, aus nichts entsteht nichts. So einfach, das weiß jedes Kind. Übrigens, wer hat den ersten thermodynamischen Hauptsatz überhaupt formuliert, entdeckt, beschrieben als erster? Das war Antoine Lavoisier, 1743 bis 1794. Das war, nebenbei gesagt, ein überzeugter Christ. Ja, das wäre ein Thema für sich, wie viel eben gerade überzeugte Christen im Lauf der vergangenen Jahrhunderten eben nicht nur zur Entstehung der Naturwissenschaften, wie wir gesehen haben mit Robert Grousted und Roger Bacon, sondern auch zur Entwicklung und Weiterführung der Naturwissenschaften geführt haben. Und so ist also Antoine Lavoisier auch ein Beispiel von einem Christen, der ganz Wesentliches zur Naturwissenschaft bis heute beigetragen hat. Jetzt, es geht um den Urknall. Die Urknalltheorie, die sagt nicht nur, vor 13,7 Jahren sei die gesamte Energie des Universums an einem Punkt konzentriert gewesen und dann habe es explodiert, indem der Raum sich geöffnet habe, sondern die Urknalltheorie geht noch ein bisschen weiter zurück. Davor gab es nichts. Keine Energie und damit auch keine Materie. Es gab keinen Raum und natürlich, wenn es keinen Raum gibt, auch keine Zeit. Denn Raum und Zeit, die sind untrennbar miteinander verbunden. Also es gab nichts. Und die Urknalltheorie besagt, und dann in einem kleinsten Punkt sei der Raum entstanden. Und aus dem Nichts sei dann die Urmaterie in einem Punkt konzentriert entstanden. Und dann haben sich der Raum geöffnet und seit da gilt der erste thermodynamische Hauptsatz. Aber Sie sehen, das Ganze beginnt damit, dass der erste thermodynamische Hauptsatz geleugnet wird. Den gab's nicht. Also, man sagt, aus dem Nichts entstand vor 13,7 Milliarden Jahren Materie, Raum und Zeit. Aber das ist natürlich im unmittelbaren, direkten Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Aus Nichts entsteht nichts. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Scientific American bezeichnet die Evolution als naturwissenschaftliche Tatsache. Aber wenn man in der Naturwissenschaft ja nur ausgeht von harten Fakten, die man im Experiment nachprüfen kann, dann ist es ganz klar, die Urknalltheorie ist nicht naturwissenschaftlich. Aber noch schlimmer, sie ist im Widerspruch zu den Naturwissenschaften. Und noch schlimmer, es stimmt auch nicht, was die beiden gesagt haben, wir gehen aus von einem methodischen Naturalismus. Denn die gehen nicht aus vom Natürlichen, sondern die gehen aus von einem übernatürlichen Ereignis. Denn die Entstehung aller Energie aus dem Nichts, das ist nichts Natürliches. Das ist absolut übernatürlich. Oder um das gescheiter zu sagen, das ist supranaturalistisch. Aber das ist ja gerade der Punkt, den Evolutionisten ständig den Christen vorwerfen. Ihr könnt gar nicht richtige Naturwissenschaftler sein, denn ihr geht ja von der Existenz Gottes aus und das ist ja übernatürlich. Aber Wissenschaft ist nur die Beschäftigung mit dem Natürlichen. Und wir bleiben im Bereich des Natürlichen. Das stimmt nicht. Die behaupten etwas, was gar nicht den Tatsachen entspricht. Als Christ sagt man natürlich. Die Welt kann man nicht natürlich erklären. Es braucht einen allmächtigen, allwissenden, ewigen Gott, der die Materie erschaffen konnte. Das geht nicht einfach so. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Man kann nicht den ersten thermodynamischen Hauptsatz einfach so auf der Seite lassen und sagen, ja, unsere ganze Theorie baut darauf auf, dass plötzlich alles aus dem Nichts entstanden ist. Das geht nicht. Das geht auf natürliche Weise nicht, sondern nur auf höchst übernatürliche Weise. Aber wir haben nicht so viel Glauben, um zu glauben, dass das alles entstehen kann aus dem Nichts, einfach so. Wir können das nur glauben, wenn wir an die Existenz eines ewigen, allmächtigen, allwissenden, unendlichen Gottes glauben. Und natürlich, da könnte ein Gegner sagen, ja bitte, aber wer hat dann diesen unendlichen Gott geschaffen? Ihr verschiebt das Ganze ja nur auf eine weitere Ebene. Wenn ihr sagt, das Universum ist durch einen unendlich mächtigen Gott entstanden, ja, wer hat den unendlich mächtigen Gott erschaffen? Und dann die Frage, wer hat den unendlich mächtigen Gott, der den unendlich mächtigen Gott geschaffen hat, erschaffen? Und dann geht die Kette ewig weiter. So argumentiert Richard Dawkins, dieser bekannte Evolutionist und auch vehementer Angreifer des Christentums. Und da muss man ihm sagen, nein, das geht nicht ewig weiter. Die Bibel sagt ja gerade, dass Gott, der Gott der Bibel, nicht Raum und Zeit unterworfen ist. 2. Petrus 3 sagt, dass bei dem Herrn, für den Herrn, 1000 Jahre ist wie ein Tag. Und dann wird es gleich umgedreht und ein Tag wie 1000 Jahre. Ich weiß, das bedeutet nicht, die Schöpfungstage sind 1000 Jahre oder sowas. Nein, sondern für Gott ist 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, Gott ist dem Begriff der Zeit nicht unterworfen. Aber das hängt natürlich direkt damit zusammen, dass die Bibel sagt in Jeremia 23, dass Gott allgegenwärtig ist. Überall am gleichen Ort. An jedem Ort ist er gegenwärtig. Er braucht nicht von A nach B zu gehen. Dazu braucht es Zeit. Er ist überall gegenwärtig, im Diesseits und auch im Jenseits. Ja, und damit ist natürlich klar, wenn ihr Raum, dem Raum nicht unterworfen ist, ist auch der Zeit nicht unterworfen. Und dann stellt sich die Frage nicht mehr nach dem Vorher. Das existiert gar nicht. Fragen Sie einen Urknallspezialisten. Und was war dann vor dem Moment, wo aus dem Nichts der Raum entstanden ist? Dann sagt er, das kann man gar nicht so, das kann man nicht so nicht behandeln. Es gab keinen Raum, keine Zeit. Dann kann man nicht von dem Vorher sprechen. Das geht gar nicht. Ja gut. Und da sind wir absolut einig. Die Bibel spricht über den ewigen Gott und es gibt kein Vorher, also auch keinen Gott, der Gott erschaffen hat. Es bleibt alles im Bereich der Logik, aber es braucht am Anfang ein Wunder. Aber was eben nicht geht, ist, wenn man als Naturwissenschaftler sagt, der Urknalltheorie, das ist eine naturwissenschaftliche Tatsache. Das stimmt nicht. Das ist übernatürlich. Aber eben so übernatürlich, dass Christen diesen großen Glauben nicht haben. Dass aus nichts alles entsteht, was es in dieser Welt gibt. Und man kann das nur glauben als Christ, im Glauben an einen unendlichen ewigen Gott. Aber eben, Christen würden auch nicht sagen, wir sind nur Naturalisten. Ja? Sondern wir müssen sagen, es braucht das Übernatürliche. Es braucht den Übernatürlichen. Aber was nicht geht, ist, wenn man sagt, wir sind Naturalisten, wir lehnen alles Übernatürliche ab und dann, stillschweigend, glaubt man an das größte übernatürliche Wunder. Das ist ein Problem. Das hier ist Stephen Hawking. Er gilt als einer der größten Spezialisten für Urknall. In seinem Buch, herausgegeben im September 2010, mit dem Titel »Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums«, erklärt er, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Aber da haben wir sogar ein Logikproblem. Nichts kann sich selber erschaffen. Denn sonst müsste das Erschaffene schon existiert haben, bevor es erschaffen war. Das geht also absolut nicht. Und weiter sagt er, der Grund, wörtliches Zitat, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Ja, aber jetzt benutzt er das Wort Schöpfung. Das darf er als Atheist eben nicht so brauchen. Aber er tut es. Gut, Sie können sagen, das ist einfach in der deutschen Übersetzung. Ja, aber schauen Sie, ich habe hier die wörtliche Formulierung in Englisch. Because there is a law such as gravity. Also weil es ein Gesetz der Gravitation gibt. The universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. Das ist unglaublich, nicht wahr? Also ich brauche das nicht unbedingt zu übersetzen, das war für die, die wissen wollten, wie es auf Englisch heißt. Also er sagt wirklich, das Universum kann und wird sich selber erschaffen aus nichts. Es ist spontane Schöpfung, Creation. Ja, also, damit muss man sagen, Stephen Hawking bezeichnet sich heute als Atheist. Aber der Begriff Atheist, A, heißt nicht und Theist heißt, da ist das Wort Theos, Gott drin. Also einer, der nicht an Gott glaubt. Aber für ihn ist es doch so, dass es einen Schöpfer gibt. Der Schöpfer ist das nicht existierende Universum. Das nicht existierende Universum. Plus das ewige Gesetz der Gravitation. Also er geht davon aus, dass das Gesetz der Gravitation, das habe es schon gegeben, bevor es irgendetwas gegeben habe. Ja, und das ist der Schöpfer. Aber Schöpfer ist ja einfach ein anderes Wort für Gott. Also man kann nicht sagen, er glaubt nicht an Gott, sondern man müsste sagen, er bezeichnet sich als Atheist und damit sagt er, ich glaube nicht an den Gott, den die Bibel uns vorstellt. Aber er glaubt doch an einen Gott, nämlich an das nicht erschaffene Universum, das sich selbst erschaffen hat. Und das ist sehr entsprechend, was wir schon bei den alten Ägyptern finden. Aber natürlich im Bereich der Religion. Der altägyptische Schöpfungsmythos, also die Erzählung der Entstehung der Welt aus Heliopolis, das ist heute Kairo, beginnt so. Am Anfang war Atum, der Sonnengott, der sich selbst erschaffen habe. Und darum nennt man ihn im altägyptischen Chepre, der von selbst entstand. Ja, das ist eigentlich genau auf der gleichen Linie wie Stephen Hawking. Das Universum can and will create itself from nothing. Ja, also der Sonnengott, der habe sich selber erschaffen und dann ging das weiter mit der Erschaffung. Es gibt ja noch den Schöpfungsmythos von Hermopolis, eine andere ägyptische Stadt. Heute betrachtet man in der Ägyptologie diese verschiedenen Mythen als ein Mythos, ja, die sich gegenseitig ergänzen. Nicht widersprechen, sondern gegenseitig ergänzen. Und der Schöpfungsmythos in der Variante von Hermopolis spricht ganz am Anfang von vier Götterpaaren. Immer ein Gott und eine Göttin. Zuerst Niau und Niaut. Das ist das Nichts. Also die Ägypter haben das Nichts vergöttert und angebetet. Huk und Kauket, das sind Götter der Finsternis. Aber Sie wissen, Finsternis ist ja auch nichts. Finsternis ist einfach die Abwesenheit von Licht. Licht ist etwas, aber Finsternis ist nichts. Also auch da, das Nichts, Kuk und Kauket. Aber dass diese Götter der Finsternis, also der Abwesenheit des Lichts, wurden im alten Ägypten angebetet und verehrt. Und ihnen wurde geopfert. Hu und Hauhet, diese beiden Götter repräsentieren Raum und Zeit. Das braucht Sie nicht zu überraschen. Sie kennen das aus der Schule. Da lernt man eher die griechische Mythologie, nicht wahr? Da gibt es ja den Gott Kronos. Kronos auf Griechisch heißt einfach Zeit. Da wird auch die Zeit als ein Gott angebetet. Also Hu und Hauhet, Raum und Zeit. Und dann Nun und Naunet, Urmaterie. Wurde angebetet. Ja, aber die Evolutionslehre, beginnen mit dem Urknall, ist in dem Sinn nichts anderes als eine Vergötterung des Nichts. Eben das nicht existierende Universum hat sich selber erschaffen. Natürlich, es gibt auch Leute, die einen Urknall glauben, der aus einem früheren Universum entstanden sei. Und das frühere Universum wieder aus einem früheren Universum. Und das frühere Universum wieder aus einem früheren Universum. Ja? Aber man kann nicht ewig zurückgehen. Sonst gäbe es uns ja gar nicht. Ja. Denn wenn alles vor uns ewig gewesen wäre, dann gäbe es ja. Da gäbe es heute nicht. Sonst wäre es ein beschränkter Zeitraum, ja? Also, die führen das einfach weiter zurück, aber irgendwann muss aus dem Nichts eben doch alles entstanden sein. Und so ist also die Evolution eine Vergötterung des Nichts, sowie von Raum, Zeit und Materie. Und nun, meine Damen und Herren, Sie sehen hier dieses Hochhaus. In jedem Raum, in diesem Haus, auf jedem Stock sollte es Licht geben, nicht wahr? Aber das funktioniert natürlich nur, wenn der Stromanschluss unten im Keller, wenn der funktioniert, ja? Und jetzt waren wir ganz, ganz unten im Keller bei der Evolutionslehre und haben nachgeschaut, ist das kompatibel mit Naturwissenschaft? Dann müssen wir sagen, nein. Ist nicht kompatibel. Hat keinen Strom drauf. Und das ganze Weitere, auch das, was in der Biologie beobachtbar ist, nicht wahr? Man kann ja beobachten, wie Hunderassen entstehen und so weiter. Das ist beobachtbar, das ist empirisch. Alles Weitere wird aufgebaut auf eine Basis, die eben ganz klar nicht naturalistisch ist, sondern supranaturalistisch, übernatürlich. Ganz klar nicht naturwissenschaftlich ist. Ja, aber Sie wissen ja, in einer mathematischen Aufgabe, wenn man am Anfang, im ersten Glied der Berechnung einen Fehler macht, dann wird die ganze Berechnung nachher falsch. Und hier haben wir also das Anfangsproblem. Man kann nicht sagen, die Evolutionslehre sei Naturwissenschaft, Hard Science, wenn das alles schon beginnt, auf diese Weise als totaler Verstoß gegen die Naturwissenschaft, gegen empirische Fakten und verstößt dazu noch gegen die Logik. Das Universum habe sich selber erschaffen. Nun, es ist interessant, gerade bei den ganz führenden Naturwissenschaftlern, da findet man diese Einsicht in die Hintergründe und auch die Problematik des Denkens. Ich habe festgestellt, besonders diese, die einfach so einen Masterabschluss gemacht haben und oder auch doktoriert, aber nachher sich nicht mehr so ganz tief mit der Materie beschäftigen, die glauben einfach alles, was sie gehört haben. Oft. Ich glaube. Aber oft trifft man das so an. Aber gerade bei denen, die ein Leben lang in Naturwissenschaft wirklich gearbeitet und geleistet haben, findet man sehr viel Einsicht in die Grundprobleme. Und so zum Beispiel bei Richard Lewontin, geboren 1929. Seine Zeit war er ein Harvard University Professor für Genetik, für Erbungslehre. Und er hat geschrieben in einer Rezension zu Carl Sagans Buch The Demon-Haunted World, das war im Jahr 1997, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, im Original Absurdity, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, das heißt von vornherein, dem Materialismus verpflichtet haben. Also er sagt ganz klar, wir haben von Anfang an einfach den Glaubensschritt gemacht, es gibt nur Materie als Wirklichkeit. Es gibt keinen Gott. Und von daher bauen wir auf und von daher sind wir eben auch bereit, offensichtliche Absurditäten in der wissenschaftlichen Arbeit zu akzeptieren. Und es geht dabei um einen Kampf gegen das Übernatürliche, zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Aber ihr hättet natürlich auch sagen müssen, nur ganz am Anfang sind wir sehr gläubig an das Übernatürliche. Ja, wenn aus dem Nichts alles entstanden sei. Einfach so, ohne Schöpfung. Aber ist das nicht erstaunlich, diese Offenheit? Und Sie können das erleben, wenn Sie dieses Zitat einem Atheisten vorlegen, so einem durchschnittlichen Atheisten, das kann ihn sehr irritieren. Und er kann sagen, das ist ein dummes Zitat und was soll das? Nein, das ist nicht ein dummes Zitat. Richard Lewontin hat sich das wirklich genau überlegt und er weiß, wo er steht und er weiß, wozu er sich entschieden hat, bevor er Naturwissenschaft betrieben hat. Ein weiteres hilfreiches Zitat stammt von Werner Heisenberg, 1901 bis 1976. Dieser große deutsche Wissenschaftler war ja Physiker und Mitbegründer der Quantenphysik und Nobelpreisträger. Und er hat gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Und es ist so, wenn Sie mit Naturwissenschaftlern sprechen, da finden Sie viele, die Ihnen so privat sagen, ja natürlich, eigentlich geht das alles gar nicht einfach so. Aber ein bisschen mit vorgehaltener Hand. Weil es ist wirklich so, wenn Sie das öffentlich sagen als Naturwissenschaftler, und irgendwie etwas von Gott und von Schöpfung und so mit hineinbringen, das kann ihre Karriere gefährden. Ich habe einen Bekannten, der hat mitgearbeitet bei der Entschlüsselung des Genoms des Pferdes. Ja, des Erbgutes des Pferdes. Und ein Spitzenwissenschaftler. Und Dr. André Ecken aus Frankreich. Und er hatte sich beworben für eine Stelle an der ETH Zürich. Das ist ja unsere Spitzenuniversität in der Schweiz. Jeder, der dort studiert hat, ist besonders stolz. Eben. Und dann oft ist es auch mit Eigendünkel verbunden. Aber er hat reagiert auf die Ausschreibung einer Stelle. Und unter allen Bewerbern wurde er ausgewählt, als einziger. Aber nachher, im Anschluss, hat eine Sekretärin gegoogelt und herausgefunden, ja, aber der André Ecken, das ist ein Kreationist. und hat die Stelle nicht bekommen. Ja, der hat Vorträge gehalten über das Thema Schöpfung, Evolution. Und das findet man natürlich auf dem Internet. Hat die Stelle nicht bekommen und die Stelle war also mindestens 5 weitere Jahre offen. Man fand also offensichtlich niemanden, der André Ecken hätte ersetzen können, aber lieber diesen Mann nicht. Ich habe mit einem anderen Mann gesprochen, der an der ETH arbeitet. Ein überzeugter Christ. Und er hat mir gesagt, ich sage nichts davon am Arbeitsplatz. Das könnte mir meine Stelle kosten. Also Sie wissen, wenn Sie so privat sprechen, das geht, dann sagen Ihnen Leute, ja, natürlich, eigentlich geht das alles gar nicht. Aber die sind sehr zurückhaltend, müssen zurückhaltend sein, wenn es geht um öffentliche Feststellungen. Das kann einfach die Karriere kaputt machen. Und vor einiger Zeit habe ich mit einem Chemiker gesprochen, der sehr große Karriere gemacht hat im Bereich der Industrie in der Schweiz. Und haben so mit ihm ein paar Sachen angesprochen. Völlig zugestimmt, übereinstimmend mit dem, was Sie jetzt auch noch weiter hören werden. Aber gesagt, am Arbeitsplatz äußere ich mich nicht darüber. Sogar dort in der Industrie könnte das meine Arbeitsstelle gefährden. Und es ist wirklich so, wenn man sich da äußert, man wird sofort abgesägt. Das wird nicht akzeptiert. Also ist eine gefährliche Welt. Und wer bereit ist, eben dazu zu stehen, der muss auch bereit sein, einen Preis zu bezahlen. Und noch ein Zitat von Newton, dem großen Physiker Newton. Er sagte, wer oberflächlich Physik betreibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Ja, ich glaube, jetzt machen wir eine kurze musikalische Unterbrechung und dann im Eiltempo gehen wir dann noch den Rest an. Wir kommen jetzt zweitens zur Entstehung des Lebens. Also hier geht es um den Weg von toter Materie zur ersten Zelle, gemäß der Evolutionslehre. Nun, Darwin war ja damals noch der Ansicht, dass Einzeller so Klümpchen sind. Primitive Klümpchen. Und die Forschung hat Fortschritte gemacht, und zwar die empirische Forschung, nicht wahr? Mit Beobachtung, bis man eben schließlich zur Entdeckung gekommen ist, nein, es gibt gar kein primitives Leben. Jeder Einzeller, das früher sogenannte primitivste vom Leben, ist so komplex, dass niemand aus toter Materie heute eine Zelle bauen kann. Das hat niemand geschafft. Also auch mit Intelligenz und dem angehäuften Wissen über Jahrhunderte im Bereich der Naturwissenschaften ist es nicht möglich geworden, Leben aus toter Materie herzustellen im Labor. Und zwar ist es ja so, Einzeller, die bestehen aus komplizierten und ganz langen Ketten von Atomen. Was sage ich? Atomen. Von Molekülen. Ich glaube, wenn man Atome, das sind die Grundbestandteile der Materie, zusammensetzt, dann entstehen Moleküle. Zum Beispiel H2O, also Wasserstoff und Sauerstoff, wird zusammengesetzt, so entsteht das Molekül Wasser. Aber bei den Zellen, da findet man riesige, lange Ketten von Molekülen. Und das war natürlich für die empirische Naturwissenschaft eine gewaltige Entdeckung, dass man diese Riesenmoleküle entdeckt hat. Bruno Vollmer, wieder ein großer deutscher Wissenschaftler. Geboren 1920 und jetzt im Jahr 2002 ist er verstorben. Das war einer der größten Makromolekularchemiker der Welt. Also, wie gesagt, was Moleküle sind, wissen Sie. Aber eben die riesig langen Verkettungen von Molekülen, das nennt man Makromoleküle. Und er war einer der ganz großen Spezialisten für Makromoleküle. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt von dem Makromolekül DNS oder DNA. Bei Menschen hat das eine Länge von etwa einem Meter. Und dann so zusammengewickelt in der Zelle, die Sie so von Augen nicht sehen, ja? Unglaublich. Und da steht in einer chemischen Schrift drauf, wie man sie bauen muss. Bei mir, wie man mich bauen muss. Und bei den Tieren ist es so, bei jeder Ente steht auf diesem Makromolekül, wie man eine Ente bauen muss. Und bei einer Karotte steht drauf, wie man die Karotte bauen muss. Das steht alles in den Zellen auf diesem Riesenmolekül. Aber es ist so, Bruno Vollmert ist also auch einer der größten Spezialisten für die Herstellung, die Bildung von Makromolekülen. Und er hat ein Buch geschrieben, in dem er klar macht, in der Natur, einfach so in der Natur, außerhalb der Zellen, ja, brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Also wenn in der Natur irgendwie so sich selbst überlassen, da eine Kette sich beginnt zu bilden, bricht sie wieder ab. Sehr früh ab. Und er sagt, auch die Ursuppenbedingungen von Miller ändern daran gar nichts. Wir kommen noch darauf zurück. Die Gesetze zur Herstellung von Makromolekülen sind durch jahrzehntelange Experimente sehr gut bekannt, sagt er. Und es geht in der Natur einfach nicht. Er sagt, es gibt keine Möglichkeit, dass sich das DNS oder DNA-Molekül eines Einzellers bilden konnte. Das widerspricht, sagt er, der Naturgesetzlichkeit. Also es gibt Naturgesetze, die verunmöglichen diese Bildung von Ketten einfach so in der Natur. Und darum sagt er, die Entstehung des Lebens von selbst ist nicht möglich. Und damit ist bereits klar gemacht, diese Lehre der Entstehung des Lebens aus toter Materie ist nicht Naturwissenschaft. Aber noch schlimmer, widerspricht Naturwissenschaft. Vollmert geht dann noch weiter. Die Verlängerung des DNS-Moleküls von einer Tierart zur anderen, bei den Krebsen zum Beispiel, hat das DNA und DNS-Molekül etwa eine Länge von 10 Zentimeter. Also von Krebsen bis zum Menschen müsste da noch einiges verlängert werden. Ja? Nur schon, damit man eben die Möglichkeit für die Schrift hat, auf der dann steht, wie man einen Menschen bauen muss. Aber stellen Sie sich vor, das wäre ja nur quasi das Papier für das Buch. Damit ist noch nicht das Buch geschrieben, wie man einen Menschen bauen muss. Ja? Wir müssen also, wenn Sie an solche Tiere als ihre Vorfahren glauben, müssen sie davon ausgehen, dass also ständig diese Kette länger geworden ist und dann eben auch das, was geschrieben steht, ständig verändert worden ist. Bis dann die Schrift da war, die erklärt, wie man einen Menschen bauen muss. Ja? Aber er sagt, sprechen wir noch gar nicht über die Programmierung, sondern einfach diese Ketten, die Verlängerung des DNS-Moleküls von einer Tierart zur anderen. Funktioniert auch nicht. Die Bildung von Ketten in diesem Umfang, in diesem riesigen Umfang, sind nicht möglich. Und jetzt ein wörtliches Zitat aus diesem bereits erwähnten Buch von Bruno Vollmert. Ich halte daher den Darwinismus für einen verhängnisvollen Irrtum, der seinen beispiellosen Erfolg letztlich wieder einem anthropozentrischen Wunschdenken verdankt. Anthropozentrisch bedeutet, der Mensch ist der Mittelpunkt von allem. Nicht Gott, sondern der Mensch. Und weiter, wieder ein wörtliches Zitat. aus einem Buch, das Makromolekül und das Leben, mit der Frage, und zwar ganz am Schluss schreibt er das, mit der Frage nach der Entstehung des Lebens ist es in dieser Hinsicht wie mit der Frage nach der Entstehung der Materie. Ja, da sind wir wieder bei unserem Thema Nummer 1, ja? Also Thema 2 schließt sich da an. Mit der Frage nach der Entstehung des Lebens ist es in dieser Hinsicht wie mit der Frage nach der Entstehung der Materie. Als Albert Einstein von einem Journalisten einmal danach gefragt wurde, soll er als Antwort nur mit dem Finger nach oben gedeutet haben. Diese bescheidene Geste des großen Physikers nehme ich auch als die unter naturwissenschaftlichen Aspekten. Schauen Sie, ich sage nicht wissenschaftlichen Aspekten, sondern naturwissenschaftlichen Aspekten einzig angemessene Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Lebens, das mehr ist als selbstorganisierte Materie. Aber wissen Sie, ich bin noch groß geworden in einer Zeit, als man uns in der Schule erzählte von Stanley Miller, der ja damals 1953 Experimente durchgeführt hat. Also naturwissenschaftliche Experimente, die beweisen sollten, dass Leben aus toter Materie von selbst entstehen kann. Und zwar, Sie sehen hier diese Versuchsanordnung von Stanley Miller im Labor. Und da hat er das hingekriegt, dass Aminosäuren von selbst entstanden. Aminosäuren sind Moleküle, die in den Zellen grundlegend wichtig sind. Aber es sind keine Makromoleküle. Aber eben aus solchen Aminosäuren bilden sich dann Makromoleküle. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Sie sehen hier diese obere chemische Gleichung. In seinem Experiment hatte er Methan drin, Wasser, also CH4 und H2O, Ammoniak, NH3, und was es brauchte, war Energie. Schauen Sie, da in der Versuchsanordnung sehen Sie dort diesen Lichtbogen, da hat er elektrisch hineingebracht, und das sollte quasi in einer Uratmosphäre, sollte das Blitze nachahmen. Da muss es blitzen, und das ist ganz wichtig für die chemische Reaktion. Es ist nicht so, dass eine chemische Reaktion einfach so entsteht, sondern die müssen Sie dann auch noch zum Losgehen bringen. Und dann sehen Sie diesen Reaktionspfeil nach rechts, und was entsteht daraus? Eine Aminosäure. Und die braucht es in den Zellen. Grundlegend wichtig, nämlich bei den Proteinen. Es gibt drei Sorten von Riesenmolekülen. Die DNA oder DNS, wo unser Erbgut drauf ist. Dann gibt es die RNA und dann die Proteine. Die Proteine sind auch riesige Verkettungen von vielleicht 1500 Aminosäuren zusammengesetzt. Bis 2000, aber nicht irgendwie zusammengesetzt, sondern die müssen auch ganz speziell gefaltet und architektonisch geformt sein, sonst können die ganz giftig sein, anstatt eine gute Wirkung zu haben. Aber die sind also ganz wichtig. Und jetzt wollte er eben zeigen, Leben kann von selbst entstehen. Proteine könnten von selbst entstehen. Aber was entstand? Das waren Aminosäuren. Und die finden Sie in der Natur, natürlich. Aber jetzt wird's erst interessant. Die zweite Reaktion unten, da haben Sie eine Aminosäure und nochmals eine Aminosäure. Und wieder ein Pfeil nach rechts, das ist jetzt eine Reaktion, wo zwei Aminosäuren miteinander verkettet werden. Ja, und jetzt sollte es so weitergehen bis 1500, bis 2000. Ja? Und jetzt entsteht da ein Dipeptid. Das ist die Verkettung von zwei Aminosäuren. Es kann sogar sein, dass ein Tetrapeptid entsteht. Da sind vier Aminosäuren miteinander verkettet. Aber es entsteht immer auch Abfallprodukt. Darum habe ich da noch hingefügt, plus Wasser. Durch die Reaktion entsteht Wasser. Und Wassermoleküle und auch andere Moleküle, die es so in der Natur gibt, die machen alles wieder kaputt. Die brechen diese Kette wieder ab. Und darum gibt es hier auch einen Reaktionspfeil wieder zurück. Sehen Sie, Das nennt man eine reversible Reaktion. Die geht so rüber und sie geht auch wieder zurück. Und so geht das also in der Natur hin und her, bis dann wieder Ruhe entsteht. Man sagt ihm ein thermodynamisches Gleichgewicht. Und was ist da? Ja, eben Peptide, aber keine Proteine. Es geht nicht. Was Sie hier haben, das ist das Gleichgewichts, das Massenwirkungsgesetz in der Chemie. Und das ist, das können Sie jeden Tag experimentell nachprüfen, es kommt immer das Gleiche raus. Und das Ergebnis ist, es geht nicht. Die erforderlichen Proteine für eine erste Zelle kann nicht entstehen. Sagt einer, aber in der Zelle entsteht es ja. Natürlich. Und DNA entsteht auch in der Zelle. Warum? Weil das alles vorprogrammiert ist. Die DNA programmiert, wie man Proteine bauen muss. Das ist informationsgesteuert. So geht es. Aber ohne Informationssteuerung, ohne ganz hochkomplexes Computerprogramm, das alle unsere menschlichen Computerprogramme von heute unendlich übertrifft, diese Steuerung braucht es, damit es entstehen kann. Aber ohne diese hochintelligente Steuerung ist es in der Natur naturwissenschaftlich unmöglich. Wirklich unmöglich. Also auch da, die Evolutionslehre im Bereich der Lebensentstehung, der zweite Abschnitt der Evolution, ist im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Und da fragt man sich, und der Europarat sitzt zusammen und beschließt, wer in der Schule im Naturwissenschaftsunterricht sagen will, es braucht einen Schöpfer, einen unendlich weisen Schöpfer, der dieses Programm Information gesteuert hat. Das ist eine Gefährdung der Menschen oder könnte eine Gefährdung der Menschenrechte sein. Das ist unglaublich. Dabei, wir wissen, Computerprogramme entstehen nur durch Input von Intelligenz. Die entstehen nie einfach so. Ja, Sie wissen ja, vielleicht von denen dieses Programm, die Sie schon selber gemacht haben. Und dann läuft es nicht. Und dann korrigiert man, und es läuft immer noch nicht. Sogar mit Input von Intelligenz ist es nicht gesichert, dass es dann läuft, nicht wahr? Und da muss man sagen, und der Europarat sagt, bitte legt das allen Schulen ganz klar vor, es darf nur Evolution gelehrt werden. Nur das ist eine Tatsache. Und diese Tatsache ist erhärtet und bewiesen. Ach was. Wie ist das möglich? Und hier noch ein schönes Zitat von Ernest Gahn. Professor Ernest Gahn, ein französischer Biochemiker, seinerzeit an der Universität Montpellier. Er hat in einem Vortrag, das war allerdings schon lange her, 1964, im CERN in Genf, ja, gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Er sagt, es ist absurd. Aber stellen wir das dem Europarat vor. Schauen Sie, Sie sagen, das ist das einzig Richtige, was in den Schulen gelehrt werden darf. Aber große Vertreter sagen, es ist absurd und absolut unsinnig. Also bitte, meine Damen und Herren des Europarates, wir dürfen in der Schule nur das lehren, was absolut absurd und unsinnig ist. War das Ihre Meinung? Das ist schon unglaublich. Man fragt sich, welche Kräfte stecken da dahinter? Wie ist sowas möglich? In der modernen Welt des dritten Jahrtausends? Schon speziell. Vielleicht kennen Sie den Film Expelled von dem amerikanisch-jüdischen Filmemacher Ben Stein. Dort beschreibt er viele Schicksale von Hochschuldozenten, die wegen ihrem Bekenntnis zur Schöpfung ihre Stelle an den Unis verloren haben. Also ein Beispiel nach dem anderen. Aber andere, als die ich Ihnen erzählt habe. Die habe ich nicht aus einem Film. Ja, und ganz am Schluss gibt es ein Interview mit Richard Dawkins, diesem berühmten Vertreter der Evolution, der heute ganz besonders militant für die Evolution kämpft und die Christen verspottet, wenn sie heute immer noch an Schöpfung glauben. Und da in dem Interview sagt Ben Stein, well, then, how did it get created? Also, wie war das mit der Entstehung des Lebens? Wie ist das entstanden? Richard Dawkins gibt zur Antwort, well, by a very slow process. Gut, also, das ging durch einen langen Prozess. Ben Stein, well, how did it start? Also, gut, aber sagen Sie mal, wie hat das begonnen? Richard Dawkins, nobody knows how it started. Niemand weiß, wie es begonnen hat. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. Also sagt, wir wissen, was da im Prinzip geschehen sein muss. Wir wissen, was da für ein Geschehen vorhanden sein musste in Bezug auf die Entstehung des Lebens. Ja, Sie könnten das vielleicht schöner übersetzen. Und dann Ben Stein, and what was that? Und was war das? Richard Dawkins, it was the origin of the first self-replicating molecule. Das war die Entstehung eines ersten Moleküls, das sich selber kopieren konnte. Ja, weil die DNS, die wird ja wieder kopiert, ja? Und RNA wird wieder kopiert und die Proteine werden wieder kopiert nach dem Programm. Und wenn Sie fragen, woher kommen die Proteine? Ja, von der DNS. Ja, und wie entsteht die DNS? Ja, die braucht auch wieder Proteine. Ja, aber wie entstehen die Proteine? Ja, die brauchen eben auch DNS. Ja, wie entstehen die DNS? Ja, das braucht auch Proteine und RNA. Ja, so ist es ein Kreis. Also er sagt, dann stand ein Molekül, das sich selber wieder kopieren konnte. Ben Stein, übrigens jedes Mal ganz, ganz trocken. Right. And how did that happen? Ja, gut, und wie ist dann das geschehen? Sie können das übrigens auf YouTube sehr einfach finden, dieses Interview zwischen Ben Stein und Richard Dawkins. Und dann sagt er, Richard Dawkins, I've told you, we don't know. We don't know. Ich sagte Ihnen, wir wissen es nicht. Ben Stein, so you have no idea how it started. Also, dann haben Sie keine Ahnung, wie das begonnen hat. Richard Dawkins, no, no, nor has anyone. Nein, nein, keiner hat eine Ahnung. Das ist doch unglaublich. Keiner hat eine Ahnung. Und das soll man, und nur das soll man in den Schulen in ganz Europa verkündigen. Also, meine Damen und Herren, das geht doch nicht. Das ist ja zappenduster, ne? Ja, jetzt geht's noch vom Einzeller zum Menschen. Und zwar ist es so, früher, wenn man gesagt hat, ja, schaut mal, man kann doch nirgends beobachten, wie aus einem affenähnlichen Wesen ein Mensch entsteht. Und dann haben Evolutionisten gesagt, ach, dann haben sie aber auch gar nicht verstanden von Evolution. Das kann man nicht beobachten, denn das geht so langsam, unser Leben ist so kurz. Man müsste über große Zeiträume, über viele hunderte Generationen hinweg, müsste man beobachten können. Und das können wir nicht. Stimmt das, dass wir das nicht können? Natürlich können wir das, heute. Zur Zeit von Darwin nicht. Aber Bakterien, das sind Einzeller, die haben Generationszeiten von circa 20 Minuten. Kann auch länger sein, kann ein bisschen kürzer sein. Ach, wenn Sie eine Bakterie haben, die teilt sich, und dann haben Sie ein Baby. Ja? Und dann teilen sich beide wieder. Da haben Sie nachher 4. Und nach 20 Minuten später haben Sie 8. Und 20 Minuten später haben Sie 16, 32, 64 und dann explodiert's, ja? Also, Die Bakterien haben so kurze Generationszeiten, dass wir sehr wohl sehen können, was geschehen ist und was geschieht nach 100 Generationen. Und man kann sogar die Mutationen, die Veränderungen in den Genen, die es ja für die Evolution braucht, die kann man sogar noch beschleunigen, indem man die Bakterien bestrahlt oder Chemikalien dazu gibt. Ja? Und so können wir also im Jahr 26.280 Generationen beobachten. In 10 Jahren 262.800 Generationen. Von einer Linie her. Aber wir können das auch parallel machen, ja? Wir können ja 10 Beispiele gleichzeitig oder 100 Beispiele gleichzeitig. Und jedes Mal sehen, was geschieht da. Und nun, meine Damen und Herren, das haben wir gemacht. Und das ist Naturwissenschaft. Im Experiment. Es konnte nie eine Bildung neuer Organe beobachtet werden. Die Beobachtung zeigt, es gibt keine Evolution des Lebens. Und jetzt würde jemand, der an Evolution glaubt, natürlich ganz empört sagen, das stimmt ja nicht. Wir können Evolution hier beobachten. Und gerade zum Beispiel im Bereich der Resistenzbildung. Und interessant, gerade in der Diskussion im Europarat wurde dieses Beispiel speziell erwähnt. Da wurde gesagt, diese Leute mit der Schöpfung, die gefährden die Wissenschaft. Denn man kann nur HIV und anderes bekämpfen, wenn man diese Dinge versteht und Evolution versteht. Und Evolution sieht man eben in der Bildung von Resistenz gegen Antibiotika bei den Bakterien. Das ist Evolution! Da gibt es Bakterien, die werden abgetötet durch ein Antibiotikum und plötzlich entwickeln die Resistenzen und man kann sie nicht mehr abtöten. Das ist Evolution! Die haben sich höher entwickelt! Jetzt kann man sie nicht mehr töten! Nehmen wir zwei Beispiele. Es gibt verschiedene Arten, wie Resistenzen entstehen. Ein Beispiel ist, durch Verlust von Information kann das entstehen. Stellen Sie sich vor, ein Bakterium bildet, natürlich wie wir, beim Verdauen, ja, macht es Stoffwechsel und scheidet den Stoffwechsel aus. Und das ist gut so. Aber jetzt kommt ein Antibiotikum und das kommt in Kontakt mit diesem Stoffwechsel, den die Zelle herausgegeben hat und verwandelt dieses Stoffwechselprodukt in ein Gift. Und das tötet die Bakterien. Und nun hat man gesehen, es kommt vor, dass Bakterien hier diese Information, wie man diese Art von Stoffwechselprodukt produziert, informationsgesteuert, diesen Abschnitt des Computerprogramms verloren haben. Gelöscht. Ja, jetzt kommt dieses spezielle Stoffwechselprodukt nicht mehr raus. Jetzt gibt man einem Menschen Antibiotikum und die Bakterie könnte sie lachen, würde sie sagen, haha, mich hast du nicht gekriegt. Die wird nicht getötet. Das ist jetzt ein Vorteil, dieser Verlust. Aber es ist nur ein Vorteil, wenn Antibiotika da ist. In einer Umgebung, wo es kein Antibiotikum gibt, hat die Zelle eben einen Vorteil, wenn sie diesen Abschnitt trotzdem hat. Es ist etwa so, stellen Sie sich einen Menschen vor, der möchte unbedingt betteln. Das ist sein Traum. Ich möchte ein Bettler sein. Ja, und jetzt kommt der auf die Welt nur mit einem Fuß. Das ist ein Verlust. Ein schlimmer Verlust. Aber für sein Ziel zu betteln, ist das ein Vorteil. Er wird mehr Geld kriegen als der zwei Füße hat. Und so ist das mit diesen Bakterien. Es ist ein Vorteil, dass dieser Abschnitt weg ist, wenn Antibiotikum kommt. Aber wenn Antibiotikum nicht kommt, dann wäre es ein Vorteil, die Bakterie wäre so geblieben, wie sie war. Und da gibt es noch etwas. Das ist fantastisch, aber das geschieht nur bei den Bakterien, nicht bei den Affen und auch nicht bei den Tigern. Es gibt Bakterien, die haben einen schon bestehenden Schutz gegen Antibiotikum. Und dazu haben sie auch ein Programm auf ihren Genen. Fantastisch, nicht wahr? Das existiert schon. Jetzt Bakterien, die können Abschnitte von ihrem Computerprogramm rübergeben. Da gibt es keine Regeln über Raubkopie und so, ja? Die können das rübergeben und da kann also eine Bakterie die dieses Programm als Schutz gegen Antibiotikum nicht hat, kann das von einer schon existierenden Bakterie übernehmen. Und dann kann man sie mit dem Antibiotikum nicht mehr kaputt machen. Ist das Evolution? Nein. Das ist nur Kopie von bestehenden Computerprogrammen. Die Frage ist ja, wie ist das Computerprogramm entstanden? Und das ist nicht einfach so entstanden. Das war schon da. Das sind keine Beispiele für Evolution. Also auch das müsste man dem Europarat vorstellen, bevor sie abstimmen über die Resolution. Und dann ist es so, nach der Evolutionslehre haben 100.000 Generationen gereicht, um vom Tier, von affenähnlichen Wesen, zum Menschen zu gelangen. Ja, aber mit den Bakterien können wir ja ständig Hunderttausende von Generationen beobachten. Es geschieht nichts. Komisch. Und noch etwas. In circa 19 Millionen wissenschaftlichen Arbeiten wurden 453.732 Mutationen, das sind also Veränderungen des Erbguts, die nach der Evolutionslehre dazu dienen, dass aus einer Tierart mit der Zeit eine ganz neue Tierart entsteht. So viele Mutationen wurden dokumentiert, beschrieben in der wissenschaftlichen Literatur. Und da hat einer, ein Gerald Bergman, eine Riesenstudie gemacht über all diese Studien. Hat mit seinem Team also diese 19 Millionen wissenschaftlichen Arbeiten gesammelt und haben alle diese Mutationen durchgesehen. Und diese Mutationen waren alle nachteilig. Außer 186 waren ein Vorteil. Aber Sie wissen, Vorteil bedeutet noch nicht eine Weiterentwicklung. Und tatsächlich auch hier, diese 186 vorteilhaften Mutationen waren in keinem Fall eine Zunahme von genetischer Information. Das ist fantastisch. Also auch da muss man sagen, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Dieser Satz ist nicht von mir, das ist ein Zitat von einem Buch von Professor Dr. Wilder Smith. Ein Naturwissenschaftler, er ist verstorben, aber er hat ein Lebenswerk hinterlassen, indem er war selber früher Atheist, wurde ein Christ, ein überzeugter Christ und hat auf diesem Gebiet so viel gearbeitet und auf YouTube finden Sie heute sogar noch Filme von ihm. Ganz schlechte Videos. Aber so schlecht die Videos sind, so gut ist das, was er erzählt. Und er hat ein Buch geschrieben, das finden Sie heute auch noch antiquarisch, auf Amazon zum Beispiel, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Und da bringt er natürlich auch das Massenwirkungsgesetz in der Chemie, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Das erste Mal wurde ich mit dem konfrontiert, als ich ein Teenager war. Und da kam er als Gastredner an ein Gymnasium in Zürich und hat dann, es gab noch keinen PowerPoint, an der Wandtafel diese Formel hingeschrieben und ganz lieb erklärt, Evolution ist unmöglich. Es widerspricht der Naturwissenschaft. Und das führt uns natürlich wieder zurück zur Bibel, die uns eben den Schöpfer zeigt. Und zwar gerade am Anfang, das ist also so wichtig, die ganze Bibel baut auf der Schöpfung auf. Diese Frage ist grundlegend wichtig, das ist nicht sekundär, zweitrangig. Darum beginnt die Bibel mit, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Aber warum denn dieser Kampf gegen das Übernatürliche, wie das Lewontin genannt hat? Ich möchte zum Schluss noch aus Psalm 2 zitieren. Da schreibt König David vor 3000 Jahren, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Ja? Stellen Sie sich den Europarat vor. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Messias ist hebräisch für Christus, griechisch Christus. Und dann, was sagen sie? Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Also der Mensch, das erklärt die Bibel, ist als Gottes Geschöpf an den Schöpfer gebunden. Ich war als in Jerusalem führende Juden Jesus Christus fragten, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Dann sagte er, gib mir eine Münze. Es wurde ihm ein Denar gegeben mit dem Bild des Kaisers. Und dann sagt er, wessen Bild ist da drauf? Des Kaisers. Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Ja, der Denar war die Prägung, die die Römer in Israel verbreitet haben. Und das gehört dem Kaiser. Also Juden müssen Steuern bezahlen. Aber der Mensch, sagt die Bibel in 1. Mose 1, wurde erschaffen im Bild Gottes. Und das bindet ihn an seinen Schöpfer. Aber die Völker toben und sagen, wir wollen diese Seile, diese Verbindung zum Schöpfer, die wollen wir zerreißen. Wir wollen selber bestimmen. Und das ist eigentlich der Ausdruck von dem Problem der Menschheit schlechthin, seit dem Sündenfall. Wir sind von Gott getrennt. Und das durch unsere Schuld. Und normalerweise sind wir auf der Flucht vor Gott. Und wir suchen Gott nicht. Und wenn ein Mensch sagen kann, ich suche Gott, nur ich habe viele Fragen, vieles ist mir noch überhaupt nicht klar, aber das ist schon ein Beweis, dass Gott ihn zieht. Denn die Bibel sagt in Römer 2, dass Gott den Menschen zieht zu sich. Dann beginnt er Gott zu suchen. Aber diese Kluft kann erst überbrückt werden, wenn der Mensch seine persönliche Schuld einsieht und Gott im Gebet bekennt und bereut. Und dann darf er eben nach Jerusalem schauen. Vor den Toren der Altstadt von damals, von Jerusalem, da hat Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gelitten. Gott hat ihn als Stellvertreter gestraft an unserer Stelle. Und jeder, der dieses Opfer für sich in Anspruch nimmt, darf wissen, dann verschont mich der gerechte Gott. Und ich kann Frieden haben mit Gott. Römer 5 sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist etwas Wunderbares. Aber eben der Europarat hat wirklich dafür eine Resolution herausgegeben, dass diese Verbindung ja nicht mehr in den Schulen irgendwie zur Sprache kommt oder eine Basis geschaffen wird. Das ist schon dramatisch. Und Sie sehen, Politik ist nicht einfach Politik und Wissenschaft ist nicht einfach Wissenschaft. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Und darum ist es ein Thema, damit müssen sich alle Menschen beschäftigen, auch die, die sagen, ich interessiere mich nicht für Politik, ich interessiere mich nicht für Wissenschaft. Ja, aber wir interessieren doch uns für das Leben. Die Frage nach Gott und die Frage, was soll diese Natur? Und das führt uns wieder zurück zum Schöpfer. Vielen Dank für das Zuhören.